Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft, denn du bist schwach. Dieses Wort hat mich sehr erfreut, als wir unsere Tannenhöhe-Tür im Mai wieder öffnen durften. Und deshalb möchte ich Sie gerne heute Morgen mitnehmen in dieses Sendschreiben aus Offenbarung 3, Abvers 17, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Offenbarung 3, Abvers 7. Dem Engel der Gemeinde, also das ist ja wahrscheinlich der Gemeindevorsteher damit gemeint, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia, eine Stadt an der Handelsstraße, die das südliche Kleinasien mit dem Osten verband, eine Stadt mit viel Kultur und Religion, eine Stadt, in der es auch schon sehr bald eine Gemeinde gab, eine blühende Gemeinde, aber auf der anderen Seite eine unscheinbare Gemeinde mit wenig Einfluss. Und diese Gemeinde, das ist in diesem Sendschreiben ganz auffallend, ist eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Es gibt ja ganz wenige Sendschreiben, in denen der auferstandene Herr nicht sagt, ich habe wider dich. Eine Gemeinde, die er lobt, die ihn, die sein Herz erfreut, ist Philadelphia. Aber da ist eben keine äußere Pracht. Da ist nicht viel Einfluss. Nicht viel Können, nicht große Talente, nicht viele Gaben. Diese Gemeinde hat eine sehr merkwürdige Gabe. In unseren Augen ist es eine merkwürdige Gabe. Sie hat die Gabe der kleinen Kraft. Eine Gabe, die wir nicht sehr lieben. Normalerweise haben wir lieber das Große, das, womit man Staat machen kann. Also lieber einen 100-Liter-Tank Vorrat als nur einen kleinen Joghurtbecher, oder? Lieber etwas, was man im Griff hat, in der Hand hat, als nur so etwas winzig Kleines, auf das man sich menschlich gesehen überhaupt nicht verlassen kann. Unser Gott aber ist ein Gott der Kleinen. Ein Gott, der mit kaputten und zerbrochenen arbeitet. Ein Gott, der sogar manchmal die Kraft wegnimmt. Also ich erinnere Sie kurz an Jakob, das war ja so ein Starker, gell? Und dann war da dieser Kampf am Jabbok und Gott schlug ihn auf die Hüfte und Jakob hinkte und seine Kraft war nicht mehr da. Oder da war Gideon, dieser Kleine, der hatte ein großes Heer gegen ein noch größeres Feindesheer und Gott sagt zu ihm, viel zu viele Leute bei dir, schmelz dein Heer ein auf 300 Mann gegen ein Riesenheer. Gott nimmt manchmal die Kraft, damit er wirken kann. Denn das ist manchmal ja unser Problem als Menschen. Wenn ich's im Griff habe, dann ist die Gefahr ganz groß, dass wir selbst herrlich werden. Wenn ich aber kleine Kraft habe, dann bin ich angewiesen, dann bin ich abhängig, dann brauche ich Gott. Das Glück der Schwachen, das ist schon provozierend, finde ich. Und ich stelle noch eine provozierende Frage gleich hinterher. Ist deine Kraft klein genug, dass Gott durch dich handeln kann? Das Glück der Schwachen ist erstens ihr starker Herr. Wir haben gerade vorhin in diesem Wochenpsalm gelesen, der Herr ist meine Stärke. Und Jesus ist dieser eine starke Herr, der alle Fülle aller Kraft hat. Ohne Jesus ist es tatsächlich nichts. Ich brauche ihn, den starken Herrn. Und er stellt sich in diesem Sendschreiben vor als der Heilige. Heilig, das heißt ja eigentlich Gott gehörend, ganz rein, ganz auf der Seite Gottes. Der Heilige, ja, der Heilige ist Gott. Wenn Jesus sagt, ich bin der Heilige, dann sagt er damit, ich bin Gott, nicht nur ein Religionsstifter, nicht nur ein guter Mensch, sondern Gott. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, ohne Jesus sind alle anderen Weltanschauungen und Religionen Götzendienst. Ich bin der Heilige. Und in einer Auslegung schreibt jemand, der Heilige ist so heilig, dass er heilig macht. Und darin liegt ganz viel Glück und Trost. Ich habe einen Herrn, der meine Heiligung ist. Das heißt ganz konkret, ich habe einen Gott, der kann mich verändern. Können Sie sich selber verändern? Also das ist ja eine ziemlich mühsame Angelegenheit, gell? Da bemüht man sich und bemüht man sich und sagt, und nächstes Mal mache ich es ganz gewiss anders. Und nächstes Mal mache ich es wieder so, wie ich es eigentlich nicht wollte. Und wir merken ganz oft, dass in uns diese Kraft zur Veränderung überhaupt nicht steckt, dass wir tatsächlich schwach sind. Der Heilige ist der, der mich heilig macht, der das schafft, was ich nicht kann. Und er schaffe in euch, was ihm gefällt. Herr, ich möchte so gern ein rechter Christ sein. So sein, wie es dir gefällt. Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, du bist meine Heiligung, du kriegst das hin. So spricht der Heilige und dann fährt Jesus fort und sagt, und der Wahrhaftige. Sie kennen wahrscheinlich dieses Wort aus Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die eine Wahrheit. Er ist durch und durch wahrhaftig. Wenn Sie einen Menschen kennen, der wahrhaftig ist, dann ist das einer, dem Sie trauen können, oder? Einem, der durch und durch echt ist, den kann man trauen. Jetzt, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, ob der nach vorne so ist und nach hinten anders, ob der mich vielleicht ein bisschen anschwindelt oder so, dann traue ich dem lieber nicht. Aber wenn ich weiß, er ist durch und durch echt, er meint das, was er sagt, er steht zu seinem Wort, dann kann ich ihm vertrauen. Jesus ist der eine Wahrhaftige, dem ich vertrauen kann auf dieser Welt, dem ich 100% vertrauen kann. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Also der Schlüsselgewaltige. Es ist der, der den Generalschlüssel hat. Das ist eine gute Sache. Auf der Tannenhöhe braucht man manchmal einen General für die verschiedenen Häuser oder auch einen General für die verschiedenen Gästezimmer. Wohl dem, der einen General hat und überall aufschließen kann. Jesus hat den General. Bei König David gab es den Haushofmeister, der war der Schlüsselgewaltige, der hatte den Generalschlüssel zu allen Türen. Und das war auch der, der einem Audienz gewähren konnte beim König. Also der konnte auch die Türe sozusagen zum König aufschließen. Jesus, der Generalbevollmächtigte Gottes. Das Glück der Schwachen ist, dass sie einen solchen starken Herrn haben. Zweitens, das Glück der Schwachen ist die offene Tür. Das Glück der Schwachen ist die offene Tür. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Kennen Sie das? Dass man manchmal vor verschlossenen Türen steht. Und ich rede jetzt gerade nicht nur von den Türen, wenn man aus Versehen den Haustürschlüssel in der Wohnung gelassen hat und jetzt vor der Tür steht. Auch schon blöd. Aber es gibt viel mehr Türen in unserem Leben. Es gibt im Alltag Situationen, wo man den Eindruck hat, ich stehe hier vor einer verschlossenen Tür. Ich komme da überhaupt nicht durch. Oder einem anderen Menschen gegenüber, wo man den Eindruck hat, die Tür ist zu. Ich komme überhaupt nicht bei dem an. Und manchmal gibt es sogar Türen in uns selber drin, die verschlossen sind. Jesus, der die Tür aufmachen kann. Jesus, der die Tür aufgemacht hat zum Vaterhaus, zum Vaterherzen, den Zugang zum Vater geschaffen hat. Ich zitiere nochmal Johannes 14. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und da in diesem Zusammenhang sagt Jesus auch, ich bin die Tür. Wenn ich also zu einem Gott kommen will, der Vater ist, brauche ich Jesus als Tür. Es gibt viele Götter auf dieser Welt, unbestritten. Aber es gibt nur einen einzigen Vater. Es gibt nur einen wahren und lebendigen Gott. Und wenn ich zu diesem wahren, lebendigen Gott kommen will, dann brauche ich Jesus, die Tür. Dann muss ich durch diese Türe gehen, damit ich im Vaterhaus ankomme. Und wie ich das machen kann? Ich kann das machen in einem Gebet, wenn ich sage, Herr Jesus, ich möchte gern mit dir leben. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Du sollst das Sagen haben. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst und ich möchte mit dir im Himmel sein. Jesus, die Tür in den Himmel. Ich spreche manchmal sehr gerne, sehr kindlich vom Himmel. Ich möchte gerne in den Himmel kommen. An diesen Ort, wo alles gut ist, an diesen Ort, wo mein Vater ist, wo ich nie mehr weg muss, wo ich ewig zu Hause bin und wo es kein Leid mehr gibt. Jesus hat uns diese Türe zum Himmel, zu dieser ewigen Heimat aufgeschlossen, zu dieser Hochzeit im Himmel, wie es mal an anderer Stelle heißt, also zu einem Fest. Jesus schließt auf die Tür zum Vaterhaus. Jesus schließt uns auch die Türen zum Schatzhaus Gottes auf. Im Römerbrief sagt Paulus mal, durch Christus habt ihr Zugang, also eine Tür, zur Gnade. Durch Jesus habe ich den Zugang zur Gnade. Gnade, das heißt zum Beispiel, Gott vergibt mir. Durch Jesus habe ich Zugang zur Vergebung. Ich darf wieder neu anfangen. Ich muss nicht bei dem alten Mist stehen bleiben. Durch Jesus habe ich den Zugang zur Gnade, dass Gott mich annimmt, dass da offene Arme sind und dass Gott sagt, komm. Ich habe Zugang zu dieser Gnade der Kindschaft. Ich darf Kind Gottes sein. Und dann kann man das auch ganz in den kleinen Alltag mit hineinnehmen. Zugang zur Gnade, Stück für Stück die Gnade, die ich in meinem Alltag brauche, also Alltagsgnade. Für jeden Augenblick, den ich lebe, ich habe Zugang zu einer Gesprächsgnade oder zur Reisegnade. Manche von unseren Gästen sind gestern angereist, da gab es Reisegnade, da braucht man wirklich Gnade zum Reisen. Oder Erledigungsgnade. Also Sie können da ganz viel Gnaden sich noch dazu denken. Gnade um Gnade habe ich durch Jesus. Jesus, die Tür zu dieser Gnade. Ich möchte gerne an dieser Stelle mit Ihnen aus dem grünen Liederbuch. Jesus öffne die Tür zum Vater, zum Schatzhaus. Und er öffnet auch die Gefängnistüren. Die Tür aus dem Gefängnis der Schuld, aus dem Gefängnis der Verzweiflung, aus dem Gefängnis der Dunkelheit, auch aus dem Gefängnis der Charakterschwäche. Jesus sagt an anderer Stelle, ich habe sogar die Schlüssel der Hölle und des Todes. Auch diese Gefängnistür des Todes öffnet Jesus für seine Leute. Und niemand kann sie zuschließen. Wenn Jesus uns angenommen hat und uns diese Türen öffnet, kann kein anderer ihn daran hindern. Keiner kann uns den Himmel versperren. Keiner darf zu uns sagen, du bist zu schlecht. Du kommst da nicht rein. Wenn Jesus sagt, ich habe dich angenommen. Freilich, es kann uns auch keiner diese Türe aufschließen, außer Jesus. Also es hilft mir kein Ablass, es hilft mir kein Schatz der Kirche, es helfen mir auch keine guten Werke, sie sind kein passender Schlüssel für die Himmelstür. Alleine Jesus, der für mich gestorben ist, kann diese Türe öffnen. Jesus öffnet diese Türen und dann, das lesen wir in unserem Text auch, er öffnet auch die Tür zu Menschenherzen. Wahrscheinlich kennen wir alle irgendwelche Situationen, wo man den Eindruck hat, ich komme bei dem anderen überhaupt nicht an, ich komme dem überhaupt nicht bei. Da ist eine Tür richtig fest zu. Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, du hast versprochen, verschlossene Türen zu öffnen. Bitte nimm dich drum an. Und er öffnet dann den Menschen aber auch, oder er öffnet uns auch die Tür, dass wir ihm dienen können. Paulus hat es mal so geschrieben in 1. Korinther 16, Vers 9, mir ist eine Tür weit aufgetan für den Dienst. Und dann schreit er gleich fort und es sind viele Widersacher da. Jesus schließt auf schließt die Tür zu Menschenherzen auf. Und wenn da Menschen sind, wo wir denken, ich wünsche mir so sehr, dass dieser Mensch zu Jesus kommt und sich bekehrt. Wir können diese Türe nicht aufschließen. Und wir dürfen es auch nicht versuchen. Aber Jesus kann es. Und er will es. Er will, dass Menschen ihn finden. Und er kann es auch gegen den Widerstand. Er kann es gerade bei den Schwachen, die sagen, Herr, ich krieg diese Tür zu diesem Menschenherzen nicht auf. Eine alte Dame schrieb an einen Seelsorger. Sie selber stand vor den Toren der Ewigkeit und sie klagte, ich kann meinem Mann nicht die Tür zu Gott aufschließen. Statt ihm zu helfen, schrecke ich ihn durch meinen schweren Charakter von Christus ab. Da möchten wir so gerne und dann verhalten wir uns so, dass wir denken, nie im Leben wird der andere Christ werden, wenn er mich sieht. Und da antwortete ihm dieser Seelsorger, von diesem Text her. Sie können das Herz Ihres Mannes nicht aufschließen, aber wenn Sie mit Ihrer kleinen Kraft und Ihrem schweren Charakter sich und Ihren Mann der Geduld Jesu anvertrauen und seine Verheißung umklammern, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, so wird er das Herz Ihres Mannes aufschließen. Und nach etwa einem Jahr bekam dieser Seelsorger den Brief von der Frau, die schrieb, die Hand Jesu hat vor mir mit der kleinen Kraft das Herz meines Mannes aufgeschlossen. Jesus allein kann es, aber er kann es auch. Und er will es auch. In Philadelphia waren übrigens auch Leute, genau solche Leute, wo man sagte, die werden nie im Leben Christ. Nie. Jesus nennt sie hier einige aus der Synagoge Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Was waren das für Leute? Das waren Leute, die nahmen das Alte Testament ernst, ohne Frage. Die versuchten, Gott wohlgefällig zu leben, aber sie lehnten ihren Messias Jesus ab. Und deshalb war ihr Herz waren sie nur äußerlich beschnitten, aber ihr Herz war nicht beschnitten. Man kann das ja auf uns heute auch übertragen. Menschen, die sagen, ich bin Christ, na klar bin ich Christ. Aber ohne Christus, ohne eine Beziehung zu Jesus bin ich kein Christ. Das muss mir klar sein. Nur wer diese persönliche Beziehung zu Jesus hat, wer Jesus kennt und wen Jesus kennt, nur der ist wirklich Christ. Ganz kleiner Ausflug kurz zu den 10 Jungfrauen, von denen Jesus erzählt. Da heißt es ja von den 5 sogenannten Törichten, als sie vor der verschlossenen Türe standen, dass Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich habe keine Beziehung zu euch. Ihr habt nie eine Lebensbeziehung zu mir gesucht. Ich kenne euch nicht. Merken Sie, das schließt aus. Aber bei diesen Leuten, bei diesen Juden in Philadelphia, da sagt Jesus, und selbst solche werde ich gewinnen. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also Jesus kann diese Leute dazu bringen, dass sie echte Christen werden. Und wie geschieht das? Das ist nun auch erstaunlich. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Merken Sie, da steht nicht, sie werden erkennen, dass ihr so lieb seid, ihr lieben Christen von Philadelphia. Ganz ehrlich, da hätten die Leute keine Chance, bei den Eitlinger Schwestern Christen zu werden. wenn es darum ginge, dass sie bei uns sehen, wie furchtbar lieb wir alle sind. Vielleicht denken sie es im Blick auf ihre Gemeinde auch. Da hätten die Leute keine Chance, wenn es davon abhängt, dass ich lieb bin. Nicht dadurch werden Menschen Christen, sondern dadurch, dass sie erkennen, so eine wie die liebt Gott immer noch. Was muss das für ein Gott sein? Was muss das für ein Gott sein, der uns liebt? Darin liegt das Zeugnis. Darin liegt die Anziehungskraft. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal mit Ihnen singen. Und zwar aus dem grünen Buch von dem Lied 294, die ersten beiden Strophen. Das Glück der Schwachen ist der starke Herr. Das Glück der Schwachen ist die offene Tür. Drittens, das Glück der Schwachen ist sein Wort und sein Name. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und dann in Vers 10 nochmal, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Das Wort bewahren, das ist das Glück für schwache Leute. Die brauchen Gottes Wort, die brauchen diese Kraft aus diesem Wort. Die wollen, dass dieses Wort nicht nur an ihnen abläuft, so wie eine Dusche, sondern dass es in sie eindringt, dass es sie verändert. Die wollen in dieser Lebensbeziehung zu Jesus durch das Wort stehen. Schnepel hat in seinem Kommentar geschrieben, bis heute ist der verborgene Umgang mit Jesus und seinem Wort kennzeichnend für jeden Christen. Wer seine Bibel unbekümmert durch Tage oder gar durch Wochen unangerührt liegen lassen kann, steht in keiner rechten Lebensbeziehung zu Jesus. Also stellen Sie sich vor, Sie würden mit Ihrem Ehepartner oder mit dem besten Freund wochenlang kein einziges Wort reden. Für einen Jünger Jesu ist es gar nicht möglich, einen Tag ohne das Wort seines Herrn zu leben. Und ich sage nochmal, Schwache brauchen dieses Wort und holen sich daraus Kraft, erfahren daraus den Willen, die Wegweisung Gottes. Du hast mein Wort bewahrt in all deiner Schwachheit. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast nicht gesagt, den kenne ich nicht, den will ich gar nicht kennen. Für dich ist dieser Name Jesus Glück. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es mal, es ist in keinem anderen Namen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, darin sie sollen selig werden. Diesen Namen brauche ich, diesen Namen muss ich kennen. Diesen Namen brauche ich zum Leben und zum Sterben. Diesen Jesus-Namen. Pastor Wilhelm Busch erzählt von einer Geschichte, die er las und die ihn sehr erschüttert hat. Ein Buch, das hieß Briefe aus der Hölle, wo sich einer die Hölle vorgestellt hat. Eine Szene war ihm unvergesslich. Ein Wanderer geht über eine endlose graue Steppe. Überall sieht er Menschen sitzen. Sie haben zerquälte Gesichter, sie raufen sich die Haare, stützen den Kopf schwer in die Hand. Sie scheinen ratlos zu sein. Es ist so, als ob sie mit schärfster Konzentration über irgendetwas nachdenken. Die Leute können einem leid tun. Worüber denkt ihr nach? Fragt der Wanderer sie. Über einen Namen. Über einen Namen? Über welchen Namen denn? Ja, das wissen wir eben nicht. Das ist ja gerade unser Unglück. Wie? Das wisst ihr nicht? Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt? Das verstehe ich wirklich nicht. Ja, wir wissen nur so dunkel, dass es einen Namen gibt, einen starken und herrlichen Namen. Wenn wir den anrufen könnten, dann könnten wir sogar hier aus der Hölle errettet werden. Bei Lebzeiten haben wir einmal diesen Namen gehört, aber wir haben nicht darauf geachtet Und nun können wir ihn eben nicht mehr finden. Kannst du uns nicht den Namen sagen? Und dann wird das beschrieben, wie sie diesen Wanderer anflehen. Und der sagt ihnen den Namen Jesus. Und sie verstehen es nicht, sie hören es nicht. Und er spricht lauter und er ruft ganz laut. Aber sie verstehen es nicht mehr. Ich brauche den Namen Jesus. Auf jeden Fall zum Leben und zum Sterben. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Ihr habt euch auf meine Seite gestellt. Wir leben ja übrigens in einer Zeit, in der es viele Menschen das Leben kostet, gell? Wenn sie sich auf diesen Namen, auf die Seite dieses Herrn stellen, auch in Afghanistan. Halte, was du hast. Bewahr diesen Namen und dieses Wort. Halte das fest. Denn wissen Sie, wir als Christen, wenn wir vielleicht schon lange Christen sind, wir sind tatsächlich immer wieder in der Gefahr, auch zu verlieren. Flach zu werden. Bleib dran in der Nachfolge. Setz dein Vertrauen allein auf die Gnade. Halte, was du hast. Das Glück der Schwachen. Dieser Jesus-Name und sein Wort. Und noch das Letzte, das Glück der Schwachen sind seine Zusagen. Also wir haben gesagt, der starke Herr, die offene Tür, sein Wort und sein Name und jetzt noch seine Zusagen. Und wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann finden wir Zusagen Gottes. Da heißt es, ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommt. Ich will dich bewahren. Übrigens, das sage ich jetzt aber nur in Klammern, weil das wäre eine Andacht für sich. Denken manche Ausleger, dass dieser Vers darauf hinweist, dass die Entrückung der Glaubenden zu Jesus vor der großen globalen Drangsalszeit sein wird. Da müssten wir jetzt aber ganz viel dazu sagen. Das kann ich heute Morgen nicht. Aber was ich sagen kann, dass Gott sagt, ich will dich bewahren. Auf jeden Fall. Ich bring dich sicher durch. Ich bring dich sicher ans Ziel. Ich will dich bewahren. Gell? Manche unserer Geschwister leiden heute schon Drangsalszeit. Sie ist nur noch nicht global. Aber für sie und für uns gilt, ich will dich bewahren. Und wenn es die Bewahrung ist, so wie bei Noah, mit der Arche durch die Sintflut hindurch. Ich werde dich bewahren. Was für ein Trost, was für ein Glück für schwache Leute, die sagen, Herr, ich schaffe das nicht bis ans Ziel. Da sagt Jesus, ich will dich bewahren. Eine zweite Zusage in diesen Versen, da sagt er, siehe, ich komme bald. Ich komme. Nicht der Weltuntergang kommt. Ich komme. Ganz gewiss, ich komme bald. Und das kann man auch übersetzen, ich komme rechtzeitig. Ich komme rechtzeitig. Manchmal geht unsere Uhr vor und wir sagen, Herr, jetzt wäre es aber allerhöchste Zeit. Und unser Heiland sagt, keine Sorge, ich komme rechtzeitig. Und dann sagt er noch, als Überwinder wirst du belohnt. Vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie das Wort hören, wer überwindet, dass Sie zusammenzucken und sagen, so einer bin ich sicher nicht. Ich möchte Sie erinnern an dieses Trostwort aus Römer 8, wo Paulus schreibt, in dem allem überwinden wir weit, nicht weil wir so stark sind, sondern durch den, der uns geliebt hat. Durch Jesus werden wir überwinden und Überwinder. Durch Jesus und durch seine Liebe, nicht durch unsere Kraft. Wieder ein Trost für die Schwachen. Wer überwindet, der wird eine Säule werden. Manchmal haben wir den Eindruck, ich bin keine Säule, ich bin eher Wackelpudding. Auf mich kann man sich vielleicht nicht so furchtbar sehr verlassen in manchen Dingen. Und Jesus sagt, ich mache dich zur Säule. Nicht nur zu jemand, den ich tragen muss, sondern zu jemand, der trägt. Du wirst nicht hinausgehen aus dem Himmel. Dieses endlose Hin und Her wird ein Ende haben. Und noch die dritte Zusage. Ich gebe dir neue Namen, den Namen Gottes. Der sagt, du gehörst Gott. Den Namen des neuen Jerusalem, der sagt, du bist Bürger in dieser Stadt. Und den neuen Christusnamen, der uns sagt, die Herrlichkeit Jesu liegt auf dir. Das Glück der Schwachen. Sie haben Gott sei Dank einen starken Herrn. Sie haben einen Herrn, der ihnen die Türen auftut, wo sie nur vor verschlossenen Toren stehen können. Sie haben einen Herrn, der ihnen das Wort schenkt und dessen Jesusname der größte und der schönste ist. Und sie haben einen Herrn, der ihnen ganz viele Zusagen gibt, der sagt, ich bewahre dich, ich komme, du wirst überwinden, du wirst am Ziel ankommen. Was für ein Glück, gerade für schwache Leute, gerade für solche, die sagen, Herr, das brauche ich, ich brauche dich. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.